Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Karima. Sie ist nämlich mein allerweitester Gast, mit dem ich jemals ein Interview geführt habe. Ich bin in Deutschland und Karima ist in Uruguay und ich freue mich sehr auf dich. Sie ist Fachberaterin für Psychotraumatologie und wir wollen heute sprechen über Geburtstraumata, Geburtstrauma. Wenn die Geburt nicht so verläuft, wie man sich es vielleicht gewünscht hat oder wenn Komplikationen entstehen oder wenn irgendetwas passiert, was man noch mitschleppt als Mutter danach für sich. Dazu kann Karima uns gleich ganz, ganz viel erklären. Und ich freue mich erstmal. Liebe Grüße nach Uruguay.
Hallo, ich freue mich auch. Schön, dass wir hier zusammenkommen können.
Warum beschäftigst du dich mit Geburtstraumata, mit so einem schweren Thema?
Das ist eine gute Frage, denn das ist eine Entwicklung gewesen bei mir. Also ich bin Doula, das heißt, ich begleite auch Geburten von Frauen und Familien natürlich. Und das als Begleitung, die nichts Medizinisches macht. Also es ist nicht zu verwechseln mit einer Hebamme. Als Doula habe ich einige Jahre gearbeitet und in diesen Jahren habe ich einige Erlebnisse mit Frauen gehabt, die eine professionellere Begleitung erfordert haben. Zum einen war es so, dass die Frauen oft nach einer, ich sag mal, schweren ersten Geburt zu mir gekommen sind. Also nachdem dann die zweite Schwangerschaft anstand, haben sie sich für eine Doula, also für eine Geburtsbegleiterin entschieden, die während der ganzen gesamten Geburt an ihrer Seite steht und eben kein Wechsel passiert, kein Schichtwechsel. Ich gehe dann nicht nach Hause. Und genau, und kam eben erst bei der zweiten Schwangerschaft zu mir und haben eine heftige, inwiefern auch immer, erste Geburt erlebt. Häufig war es so, dass sie sich aber mit der Geburt, also mit dem ganzen Ereignis als solchem nicht weiter beschäftigt haben und erst dann mit der Schwangerschaft das wieder Thema wurde. Genau, und ich hatte eine Begleitung, da ist es unter der Geburt, wir wissen nicht genau, was es gewesen ist, aber es ist etwas angetriggert worden und die Frau, der ging es danach sehr schlecht, obwohl die Geburt so für Außenstehende gesehen wunderschön war, ganz natürlich, ohne irgendwas. Und trotzdem ist etwas passiert während der Geburt, was etwas angetriggert hat, wie wir sagen, da kommen wir später bestimmt noch drauf zurück. Und so kam sie in eine Überflutung von Ereignissen, die sie erlebt hat und musste dann später, als das Baby dann schon da war und so weiter, noch weiter in eine psychologische Behandlung gehen. Und ja, und das hatte eben alles sehr viele Folgen, natürlich auch für die Mutter-Kind-Bindung und so weiter. Also die ganze Familie war natürlich sehr belastet dadurch und das ist höchstwahrscheinlich geschehen, weil vorher das Ereignis, was eben dann angetriggert wurde, nicht verarbeitet wurde. Genau. Und warum habe ich das also gemacht? Ich habe in den Jahren der Geburtsbegleitung für mich festgestellt oder für mich, ich habe mir gewünscht, dass ich professioneller begleiten kann, wenn so eine Situation ist. Gar nicht, dass die Frau angetriggert wird, sondern schon im Vorhinein, wenn sie sagt, so, meine Geburt ist so und so verlaufen oder ich habe das und das schon erlebt in meiner Vergangenheit. Es muss ja gar nicht nur die Geburt gewesen sein und brauche jetzt eine Begleitung diesbezüglich. Genau, und ich habe das auch vorher schon gemacht, aber natürlich mit der Fachfortbildung ist es eine ganz andere Ausgangssituation. Genau. Ich wollte einfach für Notfälle aufgestellt sein. Ich wollte wissen, was kann ich tun, wenn die Frau dissoziiert, was kann ich machen, in den verschiedensten Situationen und wie kann ich helfen und unterstützen. Ja, deswegen habe ich diese Fachfortbildung gemacht.
Jetzt ist es ja so, eine Geburt ist ja sowieso an sich ein Extremzustand. Es ist, glaube ich, kein Mensch oder die allerwenigsten, ich würde mal sagen, 99% der Menschen, der Frauen, sind nicht in ihrer Mitte während der Geburt. Sie sind extremen körperlichen, psychischen Situationen ausgesetzt, weil einfach es gibt nichts vergleichbar Krasses wie einem Menschen Leben schenken. Das heißt also, würde ich ja sagen, oder meine Frage ist, ist es nicht schon per se ein Bereich, wo es eher zu einem Trauma auch kommen kann? Oder ist die Geburt nicht an sich schon auch ein, oder das Gebären ein Trauma? Oder wie muss man da unterscheiden? Also was ist quasi normaler Geburtsstress, der dazugehört? Ne? So geht es halt. Und wo würdest du sagen, fängt ein Trauma an?
Also eine Geburt ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation, definitiv. Insbesondere für uns Menschen heute, wo wir in einer Gesellschaft leben, die wenig Natürlichkeit mit sich bringt, wo wir wenig auf eigene Prozesse vertrauen, wenig auch Situationen ausgeliefert sind, wo wir Dinge aushalten. Also sprich, Schmerzen werden in unserer Gesellschaft ja gerne mit Medikamenten taub gemacht. Es werden, wir müssen nichts aushalten sozusagen. Und eine Geburt ist ja im Grunde ein Wahnsinns, hervorragendes Ereignis, ein transformierendes Ereignis, was das Natürlichste der Welt ist. Also das haben wir schon immer so gemacht und Säugetiere machen es, also wir sind ja Säugetiere, wir machen es schon immer so und wir sind dafür komplett vorbereitet. Wir haben alles, was wir brauchen. Nur wir sind natürlich durch, wie wir leben und überhaupt, weil eben auch nicht immer alles natürlich so läuft, wie wir uns das wünschen, aber sind wir oft dann eben nicht im Vertrauen in unserem Körper und so weiter und können uns vielleicht nicht ganz darauf einlassen. Also da kommt oft viel zusammen. Genau, deswegen ist eine Geburt auf jeden Fall eine Extremsituation, eine Ausnahmesituation. Der Mensch muss über die eigenen Grenzen gehen. Es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, dass Sex und Geburt sind ja vergleichbar. Das sind die gleichen Hormone, die da zum Tragen kommen. Genau das Gleiche. So, deswegen sagen wir auch, wie wir entstehen, so werden wir geboren. Es ist also, sind die gleichen Prozesse. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, beim Sex würde jemand neben uns stehen, der jetzt sagen würde, jetzt atme aber doch mal so oder jetzt mach doch mal dies und leg dich doch mal anders hin und versuch doch mal jenes, kommen wir ja nicht. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass ich dann sage, oh ja, und mich dann total in das Lusterlebnis fallen lasse. So ist es auch bei einer Geburt. Also wir müssen uns in diesen Prozess fallen lassen. Das ist schwer, aber es ist möglich. Das Traumatische ist, also ich würde einmal ganz kurz sagen, was ein Trauma ist. Ein Trauma ist im Grunde ein Ereignis, was unser System, also unser Informationsverarbeitungssystem, so überflutet, dass wir nicht in der Lage sind, zu kämpfen oder zu fliehen. Das sind unsere natürlichen Reaktionsmöglichkeiten. Das ist ja noch auch ganz alt aus unserer langen Vergangenheit. Also sprich, der Säbelzahntiger steht da. Ich muss sofort entscheiden, kämpfen oder fliehen. Dafür haben wir diese Reaktionsmöglichkeiten. Und unter einem traumatischen Ereignis ist es so, dass, wie gesagt, unser System so überflutet ist, dass das nicht mehr funktioniert. Sprich, die traumatische Situation ist also gekennzeichnet von Angst, Ausgeliefertsein, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Was wiederum bedeutet, dass ein so massiver Stress entsteht, dass diese Verarbeitungs- und Einschätzungsmechanismen eines Menschen nicht mehr funktionieren. Genau. Und das hat dann verschiedene Folgen, es geht dann immer so weiter, was dann eigentlich das Trauma ist, aber ich wollte mal jetzt nochmal konkret auf deine Frage antworten, ist nicht so leicht in einem Satz zu sagen. Unter der Geburt können verschiedene Dinge dazu führen, dass etwas traumatisch ist für die Frau und für das Baby übrigens auch. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir nicht in der Lage sind zu kämpfen oder zu fliehen, weil wir ausgeliefert sind in der Situation, dann sind das die Dinge, die dazu führen können, dass wir traumatisiert werden. Genau, also das sind Übergriffe, Gewalt, einfach Ohnmachtserlebnisse, große Angstzustände und dann eben noch Einwirkungen natürlich von außen. Ja, es gibt da verschiedene Traumatypen, es gibt natürlich auch verschiedene Traumata, aber wir von hier, wir reden jetzt natürlich über das dieses eine Trauma eben. Genau, so würde ich das erstmal festhalten, dass die Geburt an sich ist nicht traumatisch, nicht grundsätzlich, Aber natürlich bietet sie im Sinne der Situation für die Frau, weil sie ja so gesehen ausgeliefert ist, wenn sie jetzt im Krankenhaus ist und Menschen aktiv um sie herum werden, ist sie natürlich schon eher in einer Situation des Ausgeliefertseins. Aber es ist nicht grundsätzlich ein Trauma, nein.
Was ist ein typisches Geburtstrauma? Was ist so wirklich, wo du sagst, das ist passiert häufiger und das ist wirklich heftig für die Frau?
Ja, also grundsätzlich kann man das nicht sagen. Es sind alle Gewalt, und Gewalt ist ja ein Wort, was erstmal definiert werden muss. Also Gewalt ist auch in der Sprache, Gewalt ist sehr viel feiner als bloße körperliche Gewalt. Es ist auf jeden Fall Gewalt im Sinne von, ja, Übergriffigkeiten, im Sinne von Entscheidungen, die ohne Absprache getroffen werden. Das kann sein, wir machen jetzt einen Kristellergriff, wir machen jetzt einen Dammschnitt, wir machen was auch immer, es muss jetzt ein Notkaiserschnitt gemacht werden. All solche Dinge sind natürlich in dem Moment so heftig und nicht oft können die Frauen oder ja doch die Frauen sich dem nicht entziehen. Also die wenigsten Frauen fangen dann an zu diskutieren und sagen, ah ja, ich möchte das jetzt lieber nicht, weil Punkt so und so und so, weil sie ja auch in einem ganz besonderen Zustand sind und ihr im besten Falle ihre Urfrau, so nenne ich es immer gerne, voll aktiv ist und sie eigentlich im Geburtstunnel sein sollten. Da sollten sie sowieso nicht angesprochen werden. Und das Sprachzentrum funktioniert eh nicht ganz so gut. Aber das ganze Geburtserlebnis, die Geburtssituation bringt es eben oft mit sich, dass das medizinische Personal als solches schon eine sehr große Autorität ausstrahlt und die meisten Menschen dann dem nichts entgegensetzen. Und natürlich, wenn jemand sagt, so, jetzt ist hier Notfall, natürlich sagen die Leute dann nicht, ach so, ja, ich möchte das jetzt aber noch 3 Stunden weiter probieren und keinen Kaiserschnitt machen. Also deswegen ist es schwer zu beantworten, was ist jetzt eigentlich auf jeden Fall traumatisch, weil das ist auch nicht bei allen Menschen gleich. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, zum Beispiel eine Zangengeburt ist auf jeden Fall traumatisch, denn ein Trauma, wir sind ja alle traumatisiert, wir Menschen. Das kommt darauf an, wie kann ich das weiter verarbeiten und kann ich das Erlebte in mein Weltbild, in das Erlebte integrieren? Oder bleibt es eine traumatische Erinnerung von der Amygdala gespeichert, also sehr emotionsgeladen, die immer wieder angetriggert wird durch verschiedene Dinge, kann das passieren, da kommen wir vielleicht später noch drauf, sodass ich wieder zurück in die Situation komme und komplett überflutet werde. Und es fühlt sich für mich so an, als wäre ich wieder in der Situation und ich bin wieder gelähmt. Das ist dann diese traumatische Zange. Ich kann nicht fliehen, ich kann nicht kämpfen. Ich bin entweder erstarrt und kann nichts machen, auch nicht sprechen. Oder ich erschlaffe, das kommt drauf an, wie lange das andauert. Jedenfalls bin ich nicht handlungsfähig. Genau, das ist unterschiedlich. Und es kommt auf die Situation des Menschen an, auf die Tagesform, auf das gesamte Setting. Was ist das für ein Mensch? Was hat der für ein Background? Wie ist er sozial aufgestellt? Hat er Unterstützung? Und da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Man kann auch nicht sagen, ein Mensch ist besser, der das jetzt gut wegsteckt, als ein anderer. Das kommt immer drauf an und es ist man kann da nicht sagen, es ist irgendwie besser oder schlechter oder der hat das jetzt verarbeitet, weil er da irgendwelche besonderen Fähigkeiten für hat. Das kann immer ganz unterschiedlich sein.
Ich habe ein Gespräch, auch ein Podcast-Gespräch geführt mit einer Frau, die einen zu dem Zeitpunkt 14-jährigen Sohn hatte. Und es ging in unserem Interview eigentlich darum, wenn die Geburt halt nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Ne? Man hat ja immer so Ideen oder vielleicht auch Wünsche. Und in ihrem Fall war es konkret so, dass sie sich eine natürliche Geburt gewünscht hat und es beim Gebären quasi oder unter der Geburt irgendwann auch entschieden wurde vom Arzt, nee, das ist jetzt so, dass wir einen Kaiserschnitt machen müssen. Und alles ist gut gewesen. Das Kind ist gesund auf die Welt gekommen Und ja, jetzt zu dem Zeitpunkt, ja, mittlerweile war es schon 14 Jahre alt. Und in dem Gespräch fing sie auf einmal an zu weinen und sagte, dass sie sich es immer noch nicht verzeihen kann, dass sie es nicht geschafft hat, ihr Kind auf natürlichem Wege auf die Welt zu bringen. Würdest du sagen, das ist auch ein Trauma, was die ganze Zeit mitgeschleppt hat?
Ja, ich denke, dass sie da wahrscheinlich nicht viel dran gearbeitet hat, beziehungsweise sie hat sich sicherlich damit auseinandergesetzt, aber wenn wir so darauf reagieren, ich meine, Geburt ist immer ein sehr emotionales Ereignis, daran erinnern wir uns immer und das ist auch gut so, unser ganzes Leben lang, aber wir können ganz gut daran erkennen, ob ein Trauma entstanden ist. Das Trauma ist immer jetzt und hier. Das heißt, wenn eine Person darüber redet und sie spricht darüber, als würde es passieren, gerade eben in diesem Moment, können wir ganz gut feststellen, dass sie da noch drin gefangen ist. Dass sie noch so emotional damit beschäftigt ist, kann auch einfach sein, dass sie ja vielleicht insgesamt für diese Vorbereitung auch auf das Gespräch mit dir vielleicht da viel wach und hochgerüttelt wurde. Aber es ist natürlich so, dass sie durch eine Arbeit und eine Distanz mit zu diesem Ereignis dann eben nicht weinen würde, höchstwahrscheinlich. Und Folgen sind eben oft, dass die Mutter denkt, dass sie komplett versagt hat, dass sie sich schuldig fühlt, sie fühlt sich verantwortlich, sie trauen sich die Frauen nicht, darüber zu sprechen, auch in solchen Gruppen, ne? Man trifft sich da mit dem Baby und alle sind glücklich und dann trauen sie sich oft gar nicht, die Mamas dann zu sagen, wie schlecht es ihnen eigentlich geht oder was los ist. Und so kommt es dazu, dass sie eigentlich das immer nur für sich verpacken und denken, wird schon gut sein, ist schon richtig so, aber ist es eben einfach nicht. Auch Unterstützung und ja, Hilfe.
Du hast am Anfang erzählt, in deiner Schilderung mit deinen, mit den Frauen, mit denen du geholfen hast, du arbeitest ja auch mit einem Klinikum in Hamburg zusammen, um auch dort ja, in Gesprächen herauszufinden oder versuchst zu helfen, wenn Frauen dann Geburtstrauma haben. Also du sprichst mit vielen und kennst auch viele Geburtserlebnisse oder Geburtsberichte. Würdest du sagen, dass du durch deine Arbeit mit diesem Thema eher vorsichtiger geworden bist in Sachen, wer bei einer Geburt dabei sein sollte? Also platt gefragt, ist dann vielleicht eine Hausgeburt besser, wenn nur zum Beispiel eine Hebamme dabei ist oder eine Doula und die Frau selbst? Kann man das so herauskristallisieren, dass du sagst, die Frau hat so viel Kräfte, hat das ist der Weg des Lebens, so kommen wir Menschen auf die Welt, das schafft sie auf jeden Fall. Also, oder würdest du sagen, kann man nicht generalisieren, weil natürlich kann auch ein Arzt oder eine Hebamme, wie auch immer, andere Familienmitglieder, die da noch dabei sind, auch helfen. Oder also ich weiß gar nicht, die Frage ist immer noch blöd gestellt. Würdest du sagen, grundsätzlich, um ein Trauma zu vermeiden, sollte man mehr auf seine eigenen Kräfte vertrauen als Frau? Schafft man das schon und kann man das vielleicht sogar besser alleine oder gar nicht in einem Krankenhaus?
Puh, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Frau sich sicher fühlt. Das ist das Allerwichtigste. Und für manche ist es total wichtig, dass sie in einem medizinischen Setting sind. Und deswegen habe ich mich auch schon immer als Doula zurückgehalten, da irgendwelche Tipps zu geben, wenn sie dann fragen, ja, was würdest du denn empfehlen, wo soll ich denn mein Kind kriegen? Es geht darum, herauszufinden, was will sie eigentlich, was ist ihr Weg? Und natürlich bringt das Setting Krankenhaus schneller und eher äußere Einwirkungen mit sich, also Eingriffe, nicht Einwirkungen. Insofern, als dass natürlich eine PDA schneller gegeben ist, insofern, als dass natürlich viel schneller ein zeitliches Management im Hintergrund aktiv ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und natürlich spielen im Krankenhaus viele, viele Dinge eine Rolle, die bei einer Hausgeburt keine Rolle spielen. Klar. Keine Frage, auch im Geburtshaus ist das natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Dennoch kann und möchte ich nicht sagen, jede Frau soll zu Hause ihr Kind kriegen. Ich bin persönlich als Karima, als selber Mutter und aber auch als Doula und Fachberaterin und Coachin und so weiter, überzeugt davon, dass wir Frauen alles haben, was wir brauchen, um ein Baby auf diese Welt zu bringen. Dennoch haben wir auch alle unsere Geschichte, die uns geprägt hat. Und das muss gar nicht eine erste Geburt gewesen sein. Es können ja auch zum Beispiel sexuelle Übergriffe gewesen sein oder Erlebnisse aus der Kindheit oder sonst irgendwas. Also ein Trauma kann aus verschiedensten Gründen entstanden sein. Und deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall sind wir mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Und ich denke, jede Frau kann, wenn sie so komplett bei sich ist und alles so rund läuft, kann sie das auf jeden Fall schaffen. Aber wie gesagt, die eigene Geschichte, das eigene Setting, auch der Partner und alles Umfeld und so weiter spielen eine große Rolle. Deswegen schwer zu sagen und kann nicht, würde ich vorsichtig sein, das so zu beantworten tatsächlich.
Ich denke, dass auf sich selber hören ist etwas, was als, wenn man schwanger ist und wenn man dann noch Mutter ist, nochmal eine neue Rolle im Leben bekommt, weil man ja für sich und dann auch für einen anderen Menschen mitentscheidet. Und das Vertrauen zu haben, dass vielleicht auch das Bauchgefühl in Anführungsstrichen wichtiger ist als vielleicht andere Tipps, ist auch etwas, glaube ich, was man, worüber man als Schwangere nachdenken kann und auch sich vielleicht mehr vertrauen kann. Weil, also mir, als du es gerade erzählt hast, fällt eine Situation an. Ich habe also zwei Kinder spontan auf die Welt gebracht. Mein erstes Kind im Krankenhaus und beim zweiten im Geburtshaus. Da hatte ich zwei Hebammen und eine Hebammenschülerin dabei. Für mich war das Geburtserlebnis im Geburtshaus besser. Und ich hatte da meiner Nachbarin von erzählt, die ihr erstes Kind erwartete. Und dann standen wir einmal im Flur und sie fragte mich, Mensch, du, ich muss mich jetzt entscheiden, das Geburtshaus sagt, hätte jetzt doch noch einen Termin frei und ich könnte das, aber ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich das machen soll, weil irgendwie das Krankenhaus ist ja auch eine Option. Und dann fingen sie auch an zu weinen in dieser Situation. Ist jetzt nicht so, dass jeder, mit dem ich spreche, weint, aber in dieser Situation halt auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, überleg noch mal ganz in Ruhe, wenn dir dein Gefühl jetzt sagt, es ist vielleicht doch das Krankenhaus, auch wenn ich so toll vom Geburtshaus erzählt habe, ist das vielleicht ein Hinweis für dich, dass du es einfach im Krankenhaus machen solltest. Und lass dich jetzt nicht stressen von irgendeiner Deadline oder sowas, horch noch mal in dich rein und dann ist es das Krankenhaus und es ist doch super. Und sie hat dann tatsächlich auch das Kind im Krankenhaus bekommen und so war das. Also was ich so ein bisschen zusammenfassen will für die Zuhörerinnen, vertrau auf dich, vertrau auf dein Bauchgefühl und Bauchgefühl bekommt in der Schwangerschaft, finde ich, besonders nochmal einen weiteren Sinn, weil ich erinnere mich auch sehr gut, immer wenn ich schwanger war, konnte ich sehr gut auf mich aufpassen, weil ich wusste, ich muss das Kind schützen. Also ganz konkret, wenn mir blöde Arbeitskollegen oder Chef oder so Stress gemacht hat, habe ich immer innerlich gedacht, okay, ich lasse das nicht an mich ran, das kommt jetzt alles in meinen Bauch rein, so ich höre dir gar nicht zu oder ich atme das weg, ne? Ich lasse mich nicht von dir ärgern. Und ich wünsche mir manchmal diesen Mechanismus jetzt noch, wo ich kein Baby im Bauch habe, aber es war so, ich wusste, dass ich das so gut fand, dass ich das so voll irgendwie abgeschirmt habe. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Wort, oder du hast ein paar Mal das Wort Triggern angesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Also wenn ein Geburtstrauma vorliegt, kann das dann quasi, so wie ich das verstehe, durch einen Trigger, also durch irgendetwas, was passiert oder gesagt wird, dann nochmal ausgelöst werden nach der Geburt? Ist es richtig so? Und wie kann man das auflösen?
Genau, das erkläre ich gerne. Also ich würde dann nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und nochmal kurz versuchen, in wenigen Sätzen nochmal das Trauma an sich kurz erklären. Also wir haben schon gesagt, es ist eine Extremsituation, in der wir ausgeliefert sind, Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit kennzeichnen das Trauma oder beziehungsweise die traumatische Situation. Wir können nicht kämpfen oder fliehen, das habe ich schon gesagt. Die Verarbeitungsmechanismen, also es ist eine neurobiologische Prozesse, die da passieren. Das kann ich gerne erklären. Ich glaube aber, es führt vielleicht ein bisschen zu weit. In diesem limbischen System, in unserem Gehirn, gibt es die Amygdala. Das ist die ist vor allen Dingen verantwortlich für das Gefühl der Angst. Da gibt es auch noch den Hippocampus und den Thalamus und so weiter. Aber was wir wissen müssen fürs Trauma ist, in der Situation, wo die Überflutung des Systems stattfindet, in diesem Ereignis, ist es so, dass diese inneren Verarbeitungsmechanismen und Filter nicht funktionieren. Die sind blockiert. der Stresspegel ist so hoch, dass es zum Zerreißen der Wahrnehmung kommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind nicht dazu in der Lage, das, was passiert, in unsere chronologische Reihenfolge abzuspeichern. Das bedeutet, ich kann diese Erinnerung nur durch die Amygdala speichern. Und die Amygdala, die speichert nur ganz zerrissene Fetzen hier und da, was sie da eben meint, gerade abspeichern zu müssen. Das bedeutet, die Speicherung und Verarbeitung ist eben schwer gestört und diese isolierte Erinnerung, um die geht es, deswegen erzähle ich das alles, die kann nicht integriert werden. Das ist das Problem. Und das führt dazu, dass dass äußere Reize, die sogenannten Trigger, wie wir sie nennen, das können Bilder sein, Gefühle oder Gerüche zum Beispiel, ne? Ein Geruch oder ein Hubschraubergeräusch als Beispiel jetzt oder ein Geruch nach irgendetwas Bestimmten, ist ganz egal, was es ist, kann dazu führen, dass es dieser Trigger, der Geruch dann eben oder das Geräusch, dass ich einen Flashback kriege. Das heißt, ich komme zurück in diese traumatische Situation und es geschieht wieder die Überflutung. Ich fühle mich also wieder genauso wie in dieser Situation. Ich bin genauso hilflos und kann nichts machen. Und die Reaktion ist höchstwahrscheinlich wieder erstarren oder auch dissoziieren. Wenn wir dissoziieren, heißt das im Grunde, wir beamen uns weg. Das ist eigentlich alles gut. Das sind natürliche Reaktionen, die wichtig sind und gut, dass unser Körper die hat. Denn so verrückt das klingen mag, aber das rettet uns über die Situation hinaus. Dadurch, dass wir so erstarren oder dadurch, dass wir dissoziieren, können wir das überhaupt ertragen. Deswegen zum Beispiel sind Menschen auch überhaupt in der Lage, so Folter oder Kriegszustände oder Ähnliches überhaupt zu überleben. Wenn wir das nicht könnten, würden wir tatsächlich sterben, wenn man das mal so ganz krass sagen würde. Ja. Und es kann dann sein, dass erstmal alles gut ist und dann passiert etwas unter der Geburt. Zum Beispiel kommt eine Formulierung oder ein Geräusch oder ein bestimmter Geruch und dann, zack, gibt's ein Flashback und es kommt zu dieser Überflutung wieder. Genau. Und die Folgen einer Traumatisierung sind natürlich auch schlimm für die Person, aber da sind wir jetzt nicht. Aber ich meine nur diese, in der Situation ist es so schlimm für diese Person, wieder in dieser Überflutung zu sein, denn das ist für den Körper, für das ganze Selbst so anstrengend, weil wir auf einem wahnsinnig hohen Energielevel fahren, um das überhaupt so bewältigen zu können. Und das ist ein Dauerstress und sehr, sehr ungesund für den Körper. Genau, es ist sehr anstrengend und sehr ungesund. Für kurz, also um das auszuhalten, ist es okay. Aber wenn das eben nicht bearbeitet wird, dann kann es ja immer wieder dazu kommen, dass man in so einen Flashback kommt. Und das ist dann problematisch. Oft ist es ja so, dass die Menschen, die traumatisiert sind, in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Das heißt, die können das nicht mehr bewältigen, den ganzen Alltag. Und dann auch noch mit einem kleinen Baby. Das ist ja, wir wissen ja alle, wie anstrengend das so schon ist. Geschweige denn, wenn man dann auch noch eine Herausforderung hat, die das Ganze noch erschwert. Es geht darum, für die Person Möglichkeiten zu finden, dass sie sich auch selber aus einem, wenn sie merkt, okay, ich komme in eine Flashback-Situation oder einen Trigger, dass sie sich auch selber wieder da rausholen kann, kurz bevor es losgeht. Und es gibt Übungen für Notfallsituationen, es gibt Listen, die sie kriegen, wir erarbeiten gemeinsam solche Notfalllisten, den sogenannten Notfallkoffer, solche Dinge. Also es kommt immer auch darauf an, wie extrem, wie schwer ist es. Ne? Es gibt ja auch Abstufungen und es gibt graduelle Unterschiede natürlich. Es muss sich nicht immer eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, aber es muss auch nicht immer eine Wochenbettdepression sich entwickeln. Aber es kann auch Folgen haben, dass die Frau zum Beispiel Ängste entwickelt, die sie vorher nie hatte. Sie kann sich isolieren von ihrem sozialen Umfeld. Sie kann sich ständig antriebslos und überfordert fühlen. Es kann sein, dass sie keine Lust mehr auf Sex hat mit ihrem Partner oder dass sie den Partner grundsätzlich ablehnt. Es kann, ja, dieses Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, habe ich schon angesprochen. Es gibt ganz viele Probleme, die ein Trauma eben auslösen kann. Ja, und auch Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, auch Wut, zum Beispiel Wut, die man sich vielleicht gar nicht so erklären kann. Und dann eben natürlich Albträume, Vermeidung, all das. Aber auch zum Beispiel, dass sie die Bindung zu dem Baby gestört ist, dass sie das Baby vielleicht nicht richtig lieb haben kann. Das ist so komplex, das ist so fein. Da spielt sehr, sehr viel mit rein. Genau, und wir arbeiten dann daran, dass sie dieses Trauma integriert, dass es in das Weltbild, in das Erlebte dieser Person eingeordnet werden kann, in eine chronologische und erlebte Wahrnehmung und eben nicht nur über die Amygdala, die dann immer angetriggert wird, wenn irgendwas, ja, Ähnliches passiert wie das, was damals solche schlimmen Gefühle ausgelöst hat. Genau. Und ja, es kann natürlich auch sein, dass ich dann einen Rat gebe oder eine Empfehlung und sage, okay, wir haben jetzt so unsere Arbeit abgeschlossen, aber ich empfehle dir eine psychologische Arbeit weiterzumachen, eine Therapie kann oft hilfreich sein im Anschluss, aber nicht immer. Oft reicht auch einfach die Sitzung so, also meist ist es mehr als eine, vielleicht drei, vier, kommt drauf an. Und dann kann geschaut werden gemeinsam, wie es weitergeht.
Woran merke ich denn persönlich, dass ich tatsächlich ein Trauma habe nach der Geburt? Weil einige dieser Symptome, die können ja auch einfach so passieren, ne? Also woher weiß ich oder kann ich merken, das könnte ein Trauma sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wichtig, sich zu fragen, wie habe ich mich vielleicht vor der Geburt gefühlt? Also das vielleicht in einen Zusammenhang zu bringen und zu sehen, ist da eine große Veränderung ab Geburt passiert, wenn wir über das Trauma ab Geburt reden. Es kann natürlich auch ein Trauma sein, wie gesagt, was schon vorher geschehen ist, durch ja sexuelle Übergriffe oder sonst irgendetwas, Gewalt, Verbrechen, was auch immer. Es kann ja wirklich so viel sein, wie sowas ausgelöst wird. Und da ist es dann eben wichtig zu gucken, dass man in der Beratung da gemeinsam dahinter steigt, ist es eine Traumatisierung oder eben nicht.
Gibt es eine Frau, wo du jetzt natürlich ohne Namen zu nennen, aber ein Beispiel nennen könntest, was bei ihr die Auslöser waren, beziehungsweise wie sie gelitten hat in ihrem Leben und wie es ihr, mit welchen Tipps und Tricks quasi es ihr danach wieder gut ging? Als Beispiel, dass man sich das vorstellen kann.
Also zum Beispiel ist es so, dass wenn ich eine heftige Geburt erlebt habe und ich möchte diese jetzt verarbeiten und erstmal gar nicht in einer Therapie, sondern eben in der Beratung erstmal gucken, was ist mein Problem, was will ich ändern, wie kann ich das erreichen? Also, ne, wir gucken ja in der Beratung auch erstmal, was ist eigentlich los, wo wollen wir hin und wie kann das möglich gemacht werden? Die Person bestimmt übrigens auch alles mit, sowohl Zeit, Tempo als auch ja ihre Entwicklungsschritte. Das ist ja maßgeblich gesteuert von der Person, die das macht. Die das alles, sie muss ja auch den ersten Schritt gehen. Also sie, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei traumatisierten Menschen, die Kontrolle. Sie hat die Kontrolle über den gesamten Prozess. Genau. Eine solche Frau kann durch eine Arbeit ihr Trauma integrieren. Das heißt, sie kann über die Geburt irgendwann sprechen, dass sie in der Vergangenheit geschehen ist und nicht mehr davon eingeholt werden, als wäre sie jetzt im Hier und Jetzt dabei und emotional so aufgerüttelt sein und so aus dem Konzept gebracht werden, sondern dass sie irgendwann sagen kann, okay, das und das habe ich erlebt, das und das ist dann weiterhin passiert. Ich habe das jetzt mit einer Arbeit, ich habe dann eine Distanz zu entwickelt und ich kann heute mit, also ruhig über dieses Ereignis sprechen. Ich habe meine Tools, ich habe zum Beispiel mit meiner Beraterin das Thema verpackt. Ich habe es an einen sicheren Ort gestellt. Ich kann da jederzeit drauf zugreifen. Es ist hier sicher und gut verortet, aber es überrollt mich eben nicht immer. Ich habe Möglichkeiten gelernt, dass sollte ich doch aus irgendwelchen Gründen nochmal angetriggert werden. Ich weiß, ich kann meine Notfallübung machen. Ich kann mich selber wieder zurückholen. Ich kann zum Beispiel durch einen, es gibt das über körperliche Reize oder Gerüche, dass ich mich wieder aus dem Flashback zurückholen kann, durch intensive Gerüche zum Beispiel oder durch einen Gummiband, in dem ich so ein Gummi an meinen Arm schnacken lasse, dass so ein körperlicher Reiz entsteht. Oder, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und so habe ich es geschafft, mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Das gilt zum Beispiel auch und viel für Menschen, die auch schlimme Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben. Das sind, wie gesagt, unterschiedliche Traumata. Aber eine Geburtsverarbeitung hat häufig eine Sitzung, in der wir dann irgendwann das Ereignis auch verpacken. Man muss gar nicht immer im Einzelnen über die gesamte Geburt sprechen. Also manche denken immer, dass es so wichtig sei, dass man das alles im Einzelnen haarklein erzählt. Das ist nicht so. Es muss nicht alles erzählt werden und es muss auch nicht immer wieder darüber geredet werden. Das ist je nach Therapieform vielleicht dann irgendwann vonnöten, aber in einer Traumafachberatung und in einer Arbeit gemeinsam ist das nicht unbedingt nötig. Viele haben da nämlich auch Angst vor und möchten das gar nicht. Und das ist für die Arbeit gar nicht wichtig. Also um da auch die Angst zu nehmen, dass Menschen sagen, oh Gott, ich will das alles überhaupt nicht erzählen. Und das muss man gar nicht. Und es kommt auch immer darauf an, in welchem Stadion des Traumas man sich befindet.
Wie viele Frauen in Deutschland erleben denn tatsächlich schlimme Situationen unter der Geburt oder sogar ein Trauma?
Das sind große Zahlen tatsächlich. Die auch leider, also ich würde sagen, jede dritte Frau erlebt etwas Traumatisches unter der Geburt, hat ein traumatisches Erlebnis. Und es sind 100.000 Frauen in Deutschland jährlich betroffen. Also so ungefähr kann man das wohl in Zahlen ausdrücken. Und naja, je nachdem, was wir jetzt sagen, ob die Entwicklung eher so oder so geht, aber die Tendenz weiter über das, also viele sagen ja, die Entwicklung, dass es mehr Kaiserschnitte gibt und so weiter, sei gegeben. Ich denke aber, es ist auch die ganz andere Entwicklung gegeben, dass die Frauen zurückkommen zu ihrer natürlichen Kraft und sagen, sie wollen jetzt das ganz natürlich schaffen und ohne irgendwelche Unterstützung medizinischerseits. Ich denke, es gibt auch eine solche Entwicklung und die ist natürlich sehr, sehr gut. Und da kann man dann nicht sagen, dass die Entwicklung auf jeden Fall dahin geht, dass es immer mehr werden. Also das finde ich natürlich auch schrecklich, deswegen möchte ich das gar nicht so sehen, sondern sehe auch das Positive. Und natürlich sind jährlich 100.000 Frauen davon betroffen oder man kann auch sagen von einer seelischen Krise nach der Geburt. Und ja, fast jede dritte Frau macht eben diese Erfahrung. Allerdings ist nicht jede Erfahrung immer gleich ein Trauma. Und allerdings ist es auch nicht so, dass man immer gleich von einem kompletten Trauma reden muss. Aber meines Erachtens nach macht also sowohl die Erfahrung als Doula als auch als Coachin, wo die Leute gar nicht eine Geburtsbegleitung von mir wollen, sondern eigentlich wollen sie sprechen darüber, wie kann eine bedürfnisorientierte Elternschaft sein oder sonst irgendwas, bekomme ich immer wieder die Berührungspunkte damit, dass eine Verarbeitung der Geburt, egal ob die jetzt traumatisch war oder nicht, immer sinnvoll ist. Also ich rate das, auch wenn die Geburt nach außen hin erstmal super schön und ganz, ganz toll ist, rate ich immer dazu, das zu verarbeiten, also darüber zu reden. Es kann auch mit der Hebamme sein oder sonst mit wem. Natürlich geht es auch mit Fachberaterinnen, aber ich denke, es ist immer, immer wichtig und gut, das zu bearbeiten und das nicht einfach so stehen zu lassen, weil es ist, ja, einfach ein heftiges Ereignis und so transformierend, es ändert sich alles danach. Und das ist ein Übergang zu einem ganz neuen Leben. Und dieser Übergang ist wichtig auch für sich zu nochmal zu reflektieren, was ist da passiert, wie ist das abgelaufen. Und so komme ich in diesen Verarbeitungsprozess. Ja, das ist sehr, sehr wichtig meines Erachtens nach.
Es wäre schön, wenn es einfach grundsätzlich auch so bekannt wäre, dass man sagt, okay, du hast die Geburt und es wird von jedem Jahr dann irgendwie erwartet, ist ja alles perfekt und alles schön jetzt mit Kind und mega, dass man einfach auch so von der Krankenkasse Angebote bekommt oder vom Arzt oder dass es einfach so ist, dass man danach so ein paar Stunden Traumaverarbeitung hat oder einfach sagt, Mensch, du, das ist, auch wenn alles super läuft, verarbeitet es erstmal, komm erstmal an und rede drüber, sprich drüber und oder such dir Hilfe. Wenn es vielleicht nicht eine professionelle Traumaverarbeitung sein muss, dann auch mit der Hebamme, wenn sie es anbietet oder mit Freunden, mit denen man ehrlich sprechen kann. Aber dass man es weiß, dass man einfach darüber danach ein bisschen was zu verarbeiten hat. Allein das, so, wenn man so weiß, wir alle haben das, wir alle Mütter, wir haben alle Kinder auf die Welt bekommen, das ist schon je nach Geburt oder auch neuer Lebensschnitt, ist es, wie du gerade gesagt hast, mega krass. Sei offen, sprich drüber und kann auch mal scheiße sein, sozusagen. Aber lass dich davon nicht fertig machen, sozusagen. Ne? Also es wäre schon gut, wenn das so grundsätzlich mit im Paket Schwangerschaft, Geburt so drin wäre. Ich habe es, glaube ich, sowas in Büchern, so Vorbereitungsbüchern oder so, nicht so gefunden. Es wäre schön, wenn das einfach bekannt wäre, dass man weiß, okay, auch wenn alles gut geht, da ist ein bisschen was, da muss man sich erstmal wieder von erholen, körperlich, seelisch vor allem auch. Und das ist in Ordnung, weil das müssen wir alle. So, das wäre schön, das würde schon mal viel Stress und irgendwie Druck auch nehmen, denke ich.
Ja.
Vielen Dank für deine vielen, vielen tollen Tipps und die Einblicke, die du gegeben hast und vor allem aber auch die Hoffnung, die du gegeben hast, dass man das verarbeiten kann und dass man da wieder Herr oder Frau seines Lebens werden kann, dass man nicht ohnmächtig bleiben muss. Das war für mich hier so eine wichtige Erkenntnisse. Das ist ja auch das Schlimme bei einem Trauma, dass man eben sich ohnmächtig fühlt und in diese Situation wieder zurückgeworfen werden kann, jetzt egal in welchem, durch was das Trauma ausgelöst ist, aber dass man mit verschiedenen Arten von Arbeiten da wieder hin kann, dass man wieder selbstbestimmter ist, dass man wieder Macht, in Anführungsstrichen, Kontrolle über sich, seine Welt hat. Und das ist das Tolle, dass das möglich ist. Also vielen, vielen Dank, dass du darüber uns erzählt hast. Auch ein tolles Angebot, dass man mit dir sprechen kann und dass man das eben auch zum Beispiel von Deutschland aus nach Uruguay machen kann, dass man nicht im selben Raum sitzen muss. Das finde ich eine schöne Möglichkeit, so wie wir das ja jetzt hier gerade machen. Also vielen, vielen lieben Dank dir. Möchtest du noch was irgendwie vielleicht zum Schluss sagen, etwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, ganz gerne. Und zwar möchte ich gerne sagen, dass auf jeden Fall Heilung möglich ist. Und ich möchte sagen, dass die Geburt als solches, egal wie sie passiert, sei es ein Kaiserschnitt oder spontan oder wie auch immer, auf jeden Fall eine Geburt ist und dass wir Frauen uns frei machen sollen von dem Druck und von dem gesellschaftlichen Bild, dass wir auf jeden Fall zufrieden und glücklich sein sollen, weil jetzt ist ja das Kind da und es ist doch gesund und das muss doch auch reichen. Nein, das reicht eben oft nicht. Und ich rate und lege wirklich ans Herz, reinzuspüren, wie geht es mir und wirklich mal über dieses ganze Ereignis zu sprechen. Und jede Frau hat die Kraft in sich und die Ressourcen und die Stärke, wieder ganz, ganz, ganzheitlich und rund und vertrauensvoll im Leben zu stehen. Und manchmal braucht es ein bisschen Support und der ist auf jeden Fall da, an verschiedensten Stellen zu finden. Und ja, ich wünsche allen Frauen, die vielleicht noch schwanger sind, eine ganz kraftvolle und selbstbestimmte Geburt und alle jenen, die vielleicht etwas Schwierigeres erlebt haben unter ihrer Geburtsreise, dass sie eine gute Begleitung haben und finden und so irgendwann ganz frei von den Ereignissen ihr Mama sein und ihr Baby genießen können.
Schöner kann man ein Schlusswort nicht formulieren. Lieben, lieben Dank. Das sind tolle Worte, die tröpfeln auf die Seele. Das hört sich toll an und das ist auch schön und das stimmt auch. Und das ist immer ja, was ich zum Schluss auch sage. Wir Mamas, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen, weil ihr es einfach seid. Es kann kein anderer machen. Und man sollte sich da, wir sollten uns da einfach viel öfter auf die Schulter klopfen. Also vielen Dank, Kariba. Vielen Dank fürs Zuhören. Mamalapap geht jetzt in eine kleine Sommerpause, der Juli. Im Juli gibt es keine neuen Themen. Für euch aber eine gute Gelegenheit, euch mal die über 50 Folgen mal reinzugucken, ob nicht irgendetwas anderes gerade zu euch in euer Leben reinpasst und da nochmal reinzuhören. Das ist eine wirklich schöne Bibliothek über alle Bereiche, die das Muttersein, Elternsein, Frausein, Menschsein betrifft. Und ab August gibt es wieder neue Folgen. Lieben, lieben Dank. Grüße nach Uruguay. Euch danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis demnächst. Tschüss.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.